auch Kritik am Staat, die sich teilweise einen neoliberalen, also neoliberalen Ansatz von Theorie ähnelt, wird gefordert. Also ein Staat, der stringenter und effizienter seine Ausgabenpolitik macht, der vor allem mit Infrastruktur und in soziale Sektoren wie Erziehungspolitik und Gesundheit investiert. Dort unterscheidet er sich natürlich der Ansatz vom Neoliberalismus. Ja, all das tendiert natürlich die Finanzbourgeoisie, die massiv von der Schuldenkrise profitiert, in der dritten Welt ihre Macht herabzumindern. Um ein paar Zahlen anzugeben, die Kredite, die in die dritte Welt damals massiv geflossen sind in den 70er Jahren, sind in Form von Fluchtgeld wieder abgeflossen. Die Schweiz spielt ja da eine grosse Rolle. Und um ein paar Zahlen anzugeben von Lateinamerika, es ist die Auslandsschulden Ende 85 sind in Ländern wie Venezuela ist 139%, also mehr als was an Kredit reingekommen ist, ist an Fluchtgeld wieder rausgeflossen. In Argentinien sind es 98%, in Mexiko 88%. Also das sind zwar die drastischsten Beispiele, aber man sagt generell, dass ungefähr 2/5 von der Auslandsschulden wieder abgeflossen sind in Norden. Ja, die Ansätze haben alle nichts sensationell Neues. Es ist, wie gesagt, hat man diese Lösung nicht heute. Es sind sogenannte reformistische Lösungen, die darauf hin tendieren, dass wenigstens wieder ein Binnenmarkt kann aktiviert werden von einer Industrie in der dritten Welt, die selber für den Binnenmarkt produziert. Man sagt auch, man könne sich nicht völlig vom Weltmarkt abkoppeln, was insbesondere für Lateinamerika, wie gesagt, gilt, und hofft auch auf eine Förderung von einer eigenen aktiven Technologie. Man hofft heute auch bis zu Ländern, die immer noch eine sozialistische Regierung hat, auf Kapitalinvestierung vom Norden. Man hofft, dass man Joint Ventures machen kann, also gemeinsame Investitionen von internen und ausländischen Unternehmern und so eigentlich das Schlimmste verhüten, eine gewisse Entwicklung, eine Industrialisierung zu machen. Niemand mehr redet von Planwirtschaft im alten Sinn. Allerdings sagt man, dass der Staat weiterhin eine Planungsfunktion muss haben. Aber alle setzen auf die sogenannten Kräfte vom freien Markt. Nach meinem nächsten vom Zwacke selber vertonten Gedicht, das er geschrieben hat, «The Day Shall Down», werden wir dann in der letzten halben Stunde noch auf ein paar aktuelle Aspekte vom Weltmarkt eingehen.
Conventional wisdom in defense of the fatherland. Through cannons of criticism, his dragon force and enthusiasm shall perform a daring combat against fascism. Men shall initiate a campaign against genocidal crimes committed and perpetrated against beloved humanity. Today, housing is another means of exploitation, and before the spirit of Hitler destroys men, wake me up to join you in the march to a people's kingdom. Man is swallowed by limited pleasures of time. Man is forsaken like a memory lost. Say it aloud. Justice is absent and democracy is nil. Say it aloud to counter the state lie. Again, shout it aloud. The government is riding fast to the greatest fall, from one great defeat to another. Tuberculative bodies of young and old shall come to pass. Institutionalized violence is silent holocaust by design. However, like a surprise, the day shall dawn, and the world shall mourn at the burial of fascism, for a threat to world peace. peace shall be no more. The doors of hell are golden, possessed and displayed by Western powers. Self-interest is a vehicle to the graveyard. Hidden worms shall come to exposure, and collaborators like giant spiders shall belong to the dustbin of history. All this shall take root before dawn. Of world peace, north, east, south, and west. The Ingomati Accord is not freedom but a deal. No state power shall legislate me not to love men. Do something to facilitate change in Africa. Do something to fling the doors of Portsmouth and Robben Island prison wide open. Do something favorable for the exiles to return back home. Oh Africa, let all this be done before dawn. Oh peace-loving South Africans, let it be done before dawn. Facilitate change in Africa. Do something to fling the doors of Portsmouth and Robben Island prison wide open. Do something favorable for the exiles to return back home. Oh Africa, let all of this be done before dawn. Oh peace-loving South Africans, let it be done before dawn.
Ja, kommen wir zu dieser Frage. Haben die kapitalistischen Länder in den hochindustrialisierten Gebieten für ihre Akkumulation, das heisst letzten Endes Mehrwertschöpfung, Aufrechterhaltung oder Vergrößerung von ihrer Profitrate, die sogenannte Dritte Welt überhaupt nötig oder nicht? Das ist eine lange Debatte. Der Marx hat sich ja damals fast ausschließlich auf die Industrieländer konzentriert und hat vorausgesagt, dass die Widersprüche sich so stark zuspitzen werden zwischen den Besitzern der Produktionsmittel und den Arbeitskräften, das heisst den Produktivkräften, dass die Widersprüche sich so zuspitzen werden, insofern als die Besitzer der Produktionsmittel immer weniger werden durch Monopolisierung, aber Produktivkräfte sich immer mehr kollektivisieren tägen und dass die Widersprüche automatisch zu revolutionären Erhebungen führen werden oder zumindest zu einer akuten Zuspitzung von der Wirtschaftskrise. Nachher hat man dann auch untersucht, was für Phänomene können die Wirtschaftskrise auszögern, also inwiefern, anders gesagt, Kapitalisten können den Fall der Profitrate vermindern. Und ausgegangen ist man aber bis zu der Rosa Luxemburg von dem Fakt, dass man die Kapitalisten zwar in der ursprünglichen Akkumulation die Dritte Welt nötig gehabt haben, aber nachher quasi die ganze Welt werden kapitalisieren, dass der ewige Drang nach Expansion, nach Suche von neuen Absatzmärkten etc. dazu führen wird, dass zwar die ganze Welt erschlossen wird und dass die ganze Welt in ein Lohnabhängigkeitsverhältnisstruktur eingebunden wird. Heute weiss man ja, dass das nicht der Fall ist. Erstens mal haben die kapitalistische Krise zwar stattgefunden, haben aber immer wieder können behoben werden. Manchmal hat auch brutale Mittel wie eine Vernichtung von Wert durch die Weltkriege, aber auch durch andere Phänomene wie technologische Entwicklung etc. Heute weiss man auch, dass es nicht so ist, dass Länder sich letzten Endes immer mehr einem Kapitalverwertungsprozess unterziehend im Sinn, dass alle Menschen lohnabhängige werden, sondern im Gegenteil die sogenannte ungeschützte Arbeit, die nicht in der Struktur vom Lohnmarkt einbezogen sind, die Menschen haben heute eher zugenommen. Und man sagt, heute ist es ungefähr, sind die Menschen machen ungefähr 85% der Weltbevölkerung aus. Rosa Luxemburg hat dann gesagt, dass für die Akkumulation eben auch weiterhin die Dritte Welt die Ausbeutung nötig sei. Sie hat dann von einer Extrarente erzählt, von einer ökonomischen Gewalt, die nicht nur in der Struktur zwischen Arbeit und Kapital drin liege, sondern eben auch eine ganze direkte Gewalt wie Raub etc. als Grundlage hat. Die feministischen Ökonomen haben dann auch aufgezeigt, dass der Subsistenzsektor, der vor allem von den Frauen bestritten wird, eine viel größere Bedeutung hat, als man bisher angenommen hat. Und man hat auch in Frage gestellt, ist eigentlich der Mehrwert nur aus dem Sektor von Warenproduktion kann der abgeschöpft werden oder kann eben das, was die Frauen machen, eben auch als Arbeit bezeichnet werden. Also das, was man gängig die Reproduktion von der Arbeitskraft nennt, nämlich Kochen, Kinder erziehen etc. Das als Voraussage für die heutige Frage, die grosse, hat jetzt den Effekt, dass ein EG 92 da ist, dass neue Märkte erschlossen werden im europäischen Gebiet, hat das zur Folge, dass sich eigentlich der kapitalistische Westen sich futiert, desinteressiert für die Dritte Welt, dass er für ein neues Akkumulationssystem die Dritte Welt gar nicht oder in einem verminderten Maß nötig hat. Dazu vielleicht einige Zahlen. Der Anteil von der gesamten Dritten Welt am Welthandel war in den 50er Jahren noch auf 30% ungefähr gewesen. Und heute ist er auf weniger als ein Fünftel, also weniger als 20% abgesunken. Ein anderes Beispiel, der Anteil von den Staaten, die im Lomé-Vertrag, das ist ein Vertrag zwischen Europa und Ländern vor allem in Afrika, Karibik, Pazifik, 66 Länder sind das, also das Verhältnis zwischen EG und den im Lomé-Vertrag eingebundenen Ländern von der Dritten Welt ist folgendermaßen verändert. Am EG-Aussenhandel haben die noch 7%, die Lomé-Staaten, gehabt. Und heute ist es auf 4-5% Ende 80er Jahre zurückgefallen. Also ein Einbuss an Handel mit diesen Staaten von 40% ungefähr. Noch zwei weitere statistische Angaben. Der Import von der BRD von Afrika ist von 7,8% im 1980 auf die Hälfte 4% im 1986 gesunken. Auch Japan hat seine Investitionen drastisch gekürzt. Japan hat 10 Milliarden Dollar vorgesehen für die kommenden Jahre an Kredit nach Lateinamerika und hat es auf 4 Milliarden, also mehr um die Hälfte, gekürzt. Ja, das sind einige Zahlen. Auf der anderen Seite habe ich schon mal kurz erwähnt, den Nettoabfluss der Länder im Süden nach dem Norden. Im 1988 ist der Abfluss per Saldo hat 32,5 Milliarden vom Süden in den Norden betreut. Das ist auch eine Zahl, die doch immerhin Aufschluss gibt, wenn so viel Kapital wegfließt vom Süden bis in den Norden, heisst doch das, dass dort die Kaufkraft im Süden von der Bevölkerung vermindert wird. Das heisst, man hat gar keine Lust und Interesse, dort grosse Investitionsprojekte zu machen, weil die Leute das ja dann gar nicht kaufen können. Sondern man versucht einfach auf gestochen und gehauen, jetzt noch den Rest von der dritten Welt auszugehen. Natürlich spielt es sicher eine Rolle, gewisse rohstoffproduzierende Länder etc. Dort ist natürlich der Norden weiter daran interessiert, dass der Handel betrieben wird mit dem Süden. Aber ansonsten sieht man anhand von diesen Zahlen, dass der Handel, der Welthandel, massiv eingeschränkt worden ist, sowie auch Investitionen in Süden, obwohl man da allerdings immer wieder muss differenzieren nach Regionen. Der Rees hat zum Beispiel in seinem Referat erwähnt, dass die Investitionen in Süden, seitens, vor allem nach Lateinamerika, seitens vom Schweizer Kapital, in den letzten Jahren wieder zugenommen haben. Ein paar Zitate von Wirtschaftsmanager in der BRD drücken den Effekt aus. Einer erzählt, es wird kein nachlassendes Interesse deutscher Unternehmer an Entwicklungsländern geben. Das Interesse ist in den vergangenen Jahren bereits auf ein Minimum gesunken. Ein anderes Zitat von einem anderen Wirtschaftsminister, Manager. In Afrika muss man die Leute doch aus dem Busch holen und erst mal anlernen. Ein anderes Zitat. Das Humankapital ist in Europa Osteuropa viel besser als in vielen Teilen der dritten Welt. All diese Zahlen, all die Entwicklung von der Weltwirtschaft deutet doch darauf hin, dass der Handel, die Investitionen heute vor allem unter den entwickelten Industrieländern stattfindet, natürlich auch mit der Erschliessung von Osteuropa, und dass die Drittwelt in dem Sinn für eine weltweite Akkumulation von Kapital, für eine Abschöpfung von Mehrwert sicher weniger wichtig sind als in anderen historischen Perioden. Warum? Ein wichtiger Grund, dass man dort investiert hat oder Mehrwert abgeschöpft hat, ist natürlich wegen der billigen Lohnkosten gewesen. Und da hat sich doch etwas drastisch verändert. Man hat heute nicht mehr nötig, den Massenarbeiter, der billig seine Arbeitskraft verkauft. Das ist sicher immer noch, spielt das eine Rolle. Aber in viel vermindertem Maß als in der Epoche vom Fordismus, wo man ja Fordismus nennt man das Akkumulationsmodell von den Kapitalisten, wo vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg massiv eingeführt worden ist und geht auf den Ford zurück, also Fließband halb automatisierte Fließbandproduktion. Erhöhung von der Kaufkraft von der Masse, damit sie auch Zugang haben zu Konsumgütern. Also das Modell, das in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gemacht worden ist, hat nicht mehr funktioniert. Deshalb ist ja dann zum Ausbruch von der Weltwirtschaftskrise Mitte 70er Jahre gekommen. Und man redet jetzt das Stichwort Zweidrittelgesellschaft. Also ein Drittel, mindestens in den Industrieländern, wird gar nicht mehr benutzt von der Bevölkerung, um in Akkumulationsprozess zu integrieren. Und in der dritten Welt sind es etwa zwei Drittel, die man gar nicht mehr braucht von den Menschen, um überhaupt in den Akkumulationsprozess können zu integrieren. Heute spielt eine viel größere Rolle die hochqualifizierte Arbeiter durch Computerisierung oder andere Hochtechnologie oder die Rationalisierung, wie man auch sagt. Und da spielen eben die billigen Massenarbeiter eine kleinere Rolle. Das heisst, der Lohnunterschied zwischen einem hochqualifizierten Arbeiter oder Arbeiterin in der dritten Welt im Vergleich zu der ersten Welt, wenn man so würde sagen, ist kleiner. Und wie gesagt, es ist also massenweise braucht man keine Arbeitskräfte mehr, sondern setzt sie durch Maschinen und den Hightech. Die technologische Entwicklung hat auch ausgemacht, dass die Rohstoffe, die man braucht hat von der dritten Welt, nicht mehr so gebraucht werden wie früher. Sie können ersetzt werden durch künstlich oder chemisch hergestellte Produkte. Das natürlich hat zur Folge, dass die Austauschpreise immer mehr zu Ungunsten von der dritten Welt sich entwickeln, die sogenannten Terms of Trade. Das heisst, die dritten Weltländer können ihre Rohstoffe nicht mehr absetzen oder nur unter massivem Konkurrenzdruck müssen sie deshalb verbilligen. Sie werden ersetzt, wie gesagt, durch künstlich fabrizierte Produkte, die da produziert werden. Da sicher ist auch Gentechnologie zu erwähnen. Und Peter Wahl hat so ein paar Thesen aufgestellt, die ich jetzt kurz zusammenfassen will. Er sagt generell, dass die Vorstellung von Fortschritt nicht einfach an Produktivkraftentwicklung geknüpft werden kann. Das haben wir auch schon vorher diskutiert, dass die Vorstellung von Entwicklung und Fortschritt eben auf völlig neue Grundsätze von uns Linken muss erschaffen werden. Er redet dann weiter von dem Schlüsselbereich von der Innovation. Er zählt auf Informatik und Kommunikation. Zweitens Bio- und Gentechnologie. Drittens neue Energieträger. Und viertens neue Werkstoff. Er sagt, dass wegen viel grösserem Potenzial an Wissenschaft, Technologie, Kapital und entsprechendem Personal der Westen heute also den Norden bzw. einen wahnsinnigen Vorsprung gegenüber dem Süden hat, ganz abgesehen davon, dass dort auch qualifizierte Wissenschaftler da sind in den Ländern vom Süden, aber dann einfach aufgrund von der viel besseren Löhne dann eben in Norden gehen. Also das macht, dass die Abhängigkeit vom Süden gegenüber dem Norden noch grösser wird. Er redet dann von der zunehmende Abhängigkeit von der Technologie wegen der Datenbanken, wo 98% von diesen Datenbanken alle im Norden sind. Das heisst, die Datenbanken, die Informationen blitzrasch können, um die ganze Welt umgehen, Informationen, die entscheidend sind, dass man überhaupt dann eben auch einen Wettbewerbsvorteil kann, entwickeln. Er sagt, auch in den Dienstleistungen werde ein grosser Änderung stattfinden, eben wegen der Kommunikationstechnologie und wegen der strukturellen Überlegenheit von den neuen Dienstleistungsmultis. Also auch die ganze Frage von Patenten etc., das, was in den GATT-Verhandlungen, die kürzlich stattgefunden haben, eine sehr wichtige Rolle spielt. Gentechnologie ist natürlich ein Hauptaspekt. Das heisst, dass die ganze Landwirtschaft eben vom Norden kann gesteuert werden mit den Genbanken, die im Norden entwickelt werden. Und dass die Dritte Welt eigentlich zunehmend auch diesbezüglich, punkto überhaupt Produktion etc. vom Norden abhängig ist. Dass aber auch der Norden gar nicht mehr nötig hat, die landwirtschaftliche Produktion im Süden oder zumindest im vermindertem Maß nötig hat. Dass wegen der Gentechnologie sie jederzeit eben auch im Norden kann Landwirtschaftszonen entwickeln. Andere Probleme sind Bevölkerungspolitik, die natürlich mit der Gentechnologie in Zusammenhang stehen, oder eben die Substitution von der Rohstoff durch künstliche Produkte. All das zeigt doch, dass die Abhängigkeit vom Süden gegenüber dem Norden aus diesen technologischen Erneuerungen grösser wird, einerseits. Andererseits der Norden, der Süden, viel weniger nötig hat als früher.
Ein weiteres Gedicht von Mzwake, vom südafrikanischen Poet, den er selber vertont hat, Ignorant.
Whenever I protest about hunger, anger is the reaction. One man is universally admired, another one is universally condemned. Inflation is the talk of the town, and deflation is not known. Therefore, I am not what you think I am. A triple M.
Massacres of My Land. Bait the hook to suit the fish. Place the worm to catch the fish. Give what the fish want to have it out of the river. Give me what I want to have me next to you. Tie what you want to what I want. Maybe antagonism shall end and cooperation shall rise. For I am not what you think I am. Triple M, massacres of my land. The truth. Why pick on me? Why pick on Africa? Who were your leaders before? Where are they now? Matanzima, Mangope, Mpefu. Why in Africa? Why tear Africa? Massacres of my land.
Jetzt noch ein paar Angaben zu den Protagonisten selber von deren Entwicklung von der Wirtschaft auf dem Weltmarkt, nämlich der imperialistischen Konzern. Prinzipiell ist zu sagen, dass die Lebenszyklen der Produkte sich verkürzen, hingegen Forschungs- und Entwicklungsgelder sich massiv erhöhen. Das heisst, der Inlandsmarkt reicht bei weitem nicht aus, um die Kapitalvorschüsse, die eben in Entwicklung und Forschung investiert werden, wieder zu amortisieren. Das heisst, die multinationalen Konzerne heute sind mehr denn je angewiesen auf eine Vergrößerung des Marktes. Das heisst aber nicht unbedingt einen Markt, der sich in der dritten Welt wird abspielen, sondern eine Vergrößerung des Marktes. Sehen wir an dem Beispiel EG92 plus das Europäische Haus ja sehr schön. Die transnationalen Konzerne werden also zu der beherrschenden kapitalistischen Eigentumsform, mehr denn je. Wir wissen ja, dass seit den 60er Jahren die Multis eine immer größere Rolle spielen. Und 70% von der Weltwirtschaftsleistung bzw. 73% vom Weltbruttosozialprodukt werden in den drei imperialistischen Regionen Nordamerika, EG und Japan stattfinden. Sicher zeigen sich klare Tendenzen, dass die Wirtschaftszonen aufgeteilt werden zwischen den drei imperialistischen Märkten. Wir erinnern an die Versuche von den USA, einen gemeinsamen Markt zu machen, der von Kanada bis nach Panama geht. Oder von der dem Markt jetzt in der EG natürlich, aber auch Japan, wo der Südpazifik immer mehr unter seinen Einfluss nimmt. Allerdings heisst das nicht, dass das Herkunftsland von den Multis total unwichtig wird. Man redet von einer Heimatbasis von den Multis. Sie bauen bei ihrer Expansion auf staatliche Politik und vor allem Subventionen, natürlich, die sie überkommen.
Natürlich heisst Heimatbasis auch Vergrößerung der Binnenmärkte. Europa kann man jetzt natürlich in dem Sinn als Binnenmarkt der europäischen Konzerne anschauen. Auf der anderen Seite wird die Entwicklung der Multis natürlich auch sehr schädliche Folgen haben. Das heisst, Pervertierung der Produktivkraft zur Destruktivkraft, Beispiel Rüstung, die immer noch eine grosse Rolle wird spielen, Risikotechnologien wie Atomkraft, Gentechnologie und Chemie, Raubbau an der Natur und Umwelt und Zerstörung generell von der Ressourcen in den Entwicklungsländern. Unter dem Stichwort neue Armut in den Entwicklungsländern, Auspowerung von einer eigenständigen Industrie in den Entwicklungsländern. Der Kampf um die Neuaufteilung vom Weltmarkt spielt sich zunehmend in Form von entweder feindlicher Übernahme oder strategischer Allianz ab. Feindliche Übernahme heisst einfach, dass kleinere Konzerne auffressen werden von grösseren, als Beispiel diejenige von eins von Dutzenden, die Übernahme von Nixdorf durch Siemens, was der Siemens zum Computerhersteller Nummer 1 in Europa macht. Oder der Aufkauf von der, auch von der Siemens, von der britischen General Electric. Und da hat dann ein Siemens-Manager gesagt, wir werden jetzt jedes Schiff entern, das an uns vorbeikommt. Naja, ein typischer Zitat, wie es heute eben geläufig ist. Es gibt aber auch Allianzen, wie zum Beispiel die angestrebte Kooperation von Daimler-Benz mit dem weltgrößten Konglomerat Mitsubishi von Japan. Wir wissen, dass BRD immer eine größere Rolle spielt in der EG. Also es gibt eine Konzentration nicht nur von den Multis, sondern eben auch von Regionen bzw. der Wichtigkeit von einer Wirtschaftsmacht wie der BRD. Wir erinnern uns an die brutale Annexion von der BRD gegenüber der DDR. Immerhin noch vor ein paar Jahren die 10. grösste Wirtschaftsmacht auf der Welt. Eine Annexion, die nicht militärisch läuft, sondern eben durch Investitionen, durch Währungsmanipulationen, durch eine Strategie unter der Ägide der Grossbank mit der Unterstützung der entsprechenden Regierung vom Land. Man redet ja nicht von ungefähr von einem Blitzkrieg, wo BRD gegen DDR geführt hat. In Zukunft wird es sicher zu einer Verschärfung der imperialistischen Rivalität kommen, die sich durchaus kriegerisch, allerdings in einer anderen Form als vielleicht militärisch, aber wer weiß, vielleicht auch wieder mal militärisch kann ausdrücken. Momentan vor allem in einer Form von Handelskrieg, von Wettbewerbskrieg etc. Und letzten Endes ist sicher vorausgesehen, dass die Auspowerung von der sogenannten Dritten Welt zu weiteren Hungerrevolten wird führen. Und da vielleicht als Abschluss von dieser Sendung von heute. Was heisst das für uns alle? Es heisst sicher, dass wir weniger denn je von Nationalstaaten sollten reden, sondern von einer Strategie der multinationalen Konzerne, die sich abgesehen von dem Heimatbasis, wie man es vorhin gesagt hat, von einem Binnenmarkt vor allem in der Welt ausbreitet und sich um Nationen nicht gross kümmert. Das heisst, dass unsere Aufgabe als Linke sicher wird, sie internationalistischer unsere Strategie zu konzipieren. Und das heisst sicher auch, dass wir uns mehr auch um die Entwicklung in Europa müssen kümmern, uns mit anderen Widerstandskräften, Benachteiligten, die es sicher wird geben, auch in Europa, müssen zusammentun. Und das ist noch sehr am Anfang, dass wir überhaupt eine Kooperation haben mit Linken oder mit Basisbewegungen, Grassroots-Bewegungen, sozialen Bewegungen von anderen Ländern und versuchen, unsere Kampfformen auf die abzustimmen. Zweitens müssen wir von einer dualistischen Form oben runterkommen. Die einen, die sagen, ja, die dritte Welt, die Völker werden die grossen Hoffnungsträger von der Revolution sein. Das ist sicher nicht so, wie einige von uns das glaubt haben in den 60er und Anfang 70er Jahren. Andererseits wäre es sicher auch falsch, jetzt angesichts der Entwicklung des Weltmarkts einfach die dritte Welt jetzt auszublenden. Die Gefahr ist real da bei den Linken und hat ja schon ungute Früchte trägt, sondern dass wir eben versuchen, eben weil es um ein Weltsystem geht, weil wir nicht mehr können von einer ersten, zweiten, dritten Welt reden, eben eine globale Strategie von Widerstand, von Interessensgemeinschaft können entwickeln und nicht nur das national abstimmen oder gar am Ende regional oder lokal. Das ist eine Aufgabe, die schwierig ist, weil man steht im konkreten Zusammenhang daheim. Aber ob es jetzt um eine Kanzleibewegung, eine Häuserbewegung, eine Frauenbewegung oder was immer geht, Ökologiebewegung etc., auch Gewerkschaftsbewegung, das ist ein anderes Kapitel, von dem der Rees kurz geredet hat in seinem Referat. Es geht immer um den Versuch von einer globalen Strategie, von einem globalen Ansatz, und wir sollten einfach aufhören mit der Segmentierung von unserem Widerstand, die uns letzten Endes nur spaltet tut. Auch ist die Diskussion, ob jetzt vor allem die verarmten Massen, die nicht lohnabhängig sind, die in einem ungeschützten Arbeitsverhältnis, wenn überhaupt, stehen, oder Industriearbeiterinnen, was jetzt wichtiger ist, welchen Widerstand, mit welchem wir uns verbünden sollen, der ist müssig. Es muss beides sein. Wir müssen lernen, die beiden grossen Sektoren von Benachteiligten, nämlich die Lohnarbeiterinnen weltweit, aber auch die Leute, die vollkommen aus dem Akkumulationsprozess vom Kapital rausgefallen werden, versuchen, langsam eine Interessengemeinschaft zu entwickeln. Das klingt natürlich sehr noch abstrakt und so, aber ich glaube, in dieser Richtung müssen wir arbeiten, wenn wir nicht dem totalen Offensiven vom Imperialismus wollen wir dem etwas entgegensetzen, das nicht nur Widerstand heisst, sondern eben auch kleine Alternativen zu bringen. Gut, das wäre es gewesen. Merci vielmals fürs Zuhören. Und ich hoffe, es war nicht alles allzu abstrakt gewesen. Das ist jetzt halt, die Weltwirtschaftsprobleme sind nochmal etwas Wichtiges. Und bis auf das nächste Mal. Am Mikrofon war der Guy gewesen. Ciao zusammen, noch einen schönen Abend.
Für einmal bietet sich an dem Sender auch ein konkreter Anlagetipp für alle verunsicherten Händler und Händlerinnen, Aktienanleger und Anlegerinnen an. Angesichts von der auch langfristig als unsicher einzuschätzenden Situation empfiehlt die Lora Finanzabteilung, zurückzugreifen auf das bewährte Postcheckkonto. Speziell hohe Renditen offeriert das PC80-14-403-9, gemeinhin unter dem Namen ALR Finanz Zürich bekannt. Die hohe Rendite ist jeden Tag auf 104,5 MHz am hauseigenen Radio zu hören. Nominalwert von dem Papier, öfters auch Lora-Mitgliedschaft genannt, ist 100 Franken. Für gefrustete Aktienspekulanten und Spekulantinnen, die jetzt auf sichere Werte grösseren Ausmaßes, insbesondere mit immaterieller Rendite, setzen wollen, ist die entsprechende Börse unter der Telefondirektwahl 241 59 66 an Arbeitstagen jeweils am Nachmittag erreichbar.
Daniel, über die Veranstaltung in der Roten Fabrik.
Musik.